Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine Hand ist in Christus. Armen wird die frohe Botschaft verkündet. So hat es schon der Prophet Jesaja verkündet. Im 61. Kapitel, im 1. Vers lesen wir es bei ihm. Beschäftigen wir uns heute in dreifacher Hinsicht mit diesem Armen. Im Hebräischen die Anavim, im Griechischen die Ptochoi. Armen, das sind weder die Demütigen, die sich als Bettler vor Gott fühlen, noch die Geistlosen, die Einfältigen, die Unmündigen, auch nicht die, die sich selbst arm gemacht haben, indem sie auf den Besitz verzichtet haben. Die Anavim des Alten Testamentes sind die Unbegüterten, die als solche auch die sozial Zurückgesetzten sind. Aber dieser Begriff des Armseins, des Elendseins, macht auch im Laufe der Geschichte im Alten Testament eine Entwicklung durch und sie führt dann zu einer gewissen Vergeistigung. So kann man nachher Folgendes feststellen, dass die Reichen und die Mächtigen gleich die Unterdrücker der Armen sind, dass die Armen als die Frommen gelten, deren gedrücktes Los ihnen zum Anlass wird, sich ausschließlich an Gott zu halten und von ihm, von Jahwe, alles Heil zu erwarten. Die Seligpreisung Jesu, dieser Heilruf, Heil ihr Armen, ist im Grunde also ein Protest gegen die pharisäische Frömmigkeit, die ja, wie wir vorigen Sonntag hörten, genau das Gegenteil aussagte, indem sie diese Armen, diese Anavim, diese Ptochoi von der Herrschaft Gottes ausgeschlossen sah, weil ihnen Gott in dieser Welt nicht gnädig war. Jesus selbst demonstriert aber auch in seiner ganzen Lebensweise das, was er hier selig preist, dieses Armsein, indem er selber geboren wird in einer Großfamilie, indem er unter den Menschen lebt, diesen einfachen Armen, indem er selbst ein Handwerk erlernt und als Handwerker sein Brot verdient. Indem er sagen kann, wir hörten es eben, die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat nicht, wohin er sein Haupt legen kann. Ja, wir hörten es ebenso eben, Jesus identifiziert sich sogar mit den Armen, indem er sagt, ich war hungrig und ihr habt mich weiß, indem er sagt, ich war gefangen, ihr habt mich besucht, indem er sagt, dass ihr einem dieser geringsten Brüder, also den Armen, getan habt, das habt ihr mir getan. Das mag in kurzen Sätzen das sein, was uns die Bibel sagt und was Jesus in seinem eigenen Mensch geworden sein, demonstriert hat, sich gleichsetzt mit diesem Arm. Das Zweite, ich lasse wieder einmal sprechen, Vater Gauthier in seinem Buch Die Armen, Jesus und die Kirche und zitiere wörtlich. Allzu oft hat man Werke für die Armen getan, hat man auch mit ihnen gelebt, gelitten und gearbeitet. Jesus hat unter den Menschen gewohnt und mit ihnen gearbeitet. Er hat die ganz einfache Sprache des Evangeliums gesprochen. Wenn die Vertreter der Kirche reden, geschieht es leider oft in einer Sprache, die für die Menschen unserer Zeit kaum verständlich ist. Sie haben über die Welt der Arbeit unter Sozialisation noch nicht das ganze Licht Christi des Handwerkers aufstrahlen lassen, der sich mit den Armen gleichgesetzt hat. Außerdem stimmt ihr Wort nicht überein mit dem äußeren Auftreten vieler unter ihnen und mit ihrer allgemeinen Stellung in der Welt. Oder auf Seite 120, wenn man die Gleichheit Jesu und der Armen und der Kirche und der Armen so ausdrücklich darstellen würde, wie man es beim Geheimnis der Realpräsenz und der Kirche getan hat, dann würden sich die Armen in der Kirche zu Hause fühlen. Er sagt also, wenn die Kirche die Gegenwart des Herrn unter den Armen so darstellen würde, wie sie im Lauf der Geschichte und heute seine Gegenwart in der Eucharistie und in seiner Kirche darstellt, dann würden sich die Armen in der Kirche zu Hause fühlen. Oder was eine Arbeiterfrau aus Lille gesagt hat über das Experiment der Arbeiterpriester. Das einzige Mal, wo die Kirche mit uns war, und da zieht sie sich schon wieder zurück. Sie erinnert an das Verbot der Arbeiterpriester vor einigen Jahren. Und nochmals, Gottfried auf Seite 84, 85. Das zwischen der hierarchischen Kirche und dem Volk der Armen ein Riss klafft, ist ein genauso großes Ärgernis wie die Trennung der Kirchen. Denn es handelt sich durchaus um ein Schisma, um eine Wunde am Leibe des Herrn. Die Armen und Arbeiter wollen keine Kirche, die sich als Braut Christi bezeichnet und die große Dame spielen möchte, mit Ehrenkavalieren, die sich Herren, Monsignori, nennen lassen und sich in feines Linnen und Purpur kleiden und die gut essen, trinken, wie der Reiche im Gleichnis vom armen Lazarus. Sie wollen eine wahre Kirche, die mit Jesus Nazareth identisch ist. Wie kann eine Braut sich ankleiden, als dies ihr Bräutigam will und liebt? Das sind, meine andächtigen Christen, schockierende Worte. Und dieses Buch ist erschienen, damit Sie es mir abnehmen, mit kirchlicher Genehmigung. Und wenn ich Ihnen vorigen Sonntag sagte, es wird einige Schocks geben, hier ist ein solcher gegeben. Und wir sollten uns dieser Konfrontation stellen und sollten auch dann, wenn wir uns in der Weise nicht zu den sozial Armen zählen brauchen, denn die kommen ja nicht mehr in die Kirche und ein Großteil schuld daran, gerade nicht nur sie, sondern die Kirche, da sollen wir uns fragen, was geht uns das denn alles an? Und heute wollen wir zunächst ganz allgemein fragen, weil wir in der Zeit beschränkt sind. Ich habe leider keine Hilfe zum Kommunion austeilen und will Ihre Zeit nicht übermäßig beanspruchen. Müsste nicht die Kirche sich heute realistisch fragen, ob sie ihre Bindungen an Weltliches, an Menschen und an Mächte überprüfen müsste? Ob sie sich noch allzu sehr bindet an überlebte Wirtschaftsformen, etwa an den Besitz Spanien, iberoamerikanische Länder. Und Sie haben gestern in der Zeitung gelesen, dass zwei kolumbianische Priester ihren Bischof gebeten haben, ihn, sie aus ihrem Priesteramt zu entlassen, damit sie sich voll der sozialen Arbeit in ihrem Lande zur Verfügung stellen können. Und einer dieser Priester hat in einem Interview die katholische Kirche in Kolumbien als die rückschrittlichste Kirche der ganzen Welt bezeichnet. Müsste die Kirche nicht auch überprüfen, ihre positive Haltung zum Bürgertum, zum Großbürgertum, zur Aristokratie. Und sich fragen, habe ich auch denselben Kontakt zu denen, die in der Bibel die Ptochoi, die Anabim, die Armen sind. Müssten Sie nicht auch überprüfen, ob Ihre Institutionen oder Ihre Bindung an politische Institutionen etwa durch Nunziaturen, durch Konkordate, ich erinnere an Niedersachsen, man möchte fast meinen, es sei die Verblendung da, dass man nicht zeitig erkennen konnte, dass hier Unfriede in ein Land getragen wird durch ein Konkordat, in dem vorher der konfessionelle Friede war. Die Frage zu stellen, ob ein Nuntius, der Erzbischof ist, überhaupt in der Lage ist, als fremder Situation in einem solchen Land zu erkennen. Mit anderen Worten, ob der Draht nach Rom der richtige war oder der falsche. Die Frage, ob Kirche präsent sein kann in ihrem Nuntius, der im Gewande eines Erzbischofs an der reichlich gedeckten Tafel im Schloss Brühl Platz nimmt. Die Frage, ob die Kirche in dieser Optik mit ihren Titeln, mit ihren Orden, mit ihren Uniformen, mit jener Verkürzung der Kirche, oft noch das Klerikale allein, das erfüllt, was der Herr will, wenn er die Armen, die Anabim, Ptochoi, Seligkeit. Und als letztes führt meiner Ansicht nach auch hierhin die echte Konfrontation der Kirche mit der Vergangenheit. Wer gerade in dieser Woche einige Dinge gelesen hat in der Kirchenzeitung, der ist doch erstaunt. Dass etwa der Schreiber der Kirchenzeitung glaubt, ein so wichtiges Buch wie das von dem amerikanischen Soziologen Gordon Zahn über die deutschen Katholiken und Hitlers Kriege mit einigen so läppischen Bemerkungen abzutun. Fürchtet sich die Kirche, sich auf ihrer eigenen Not, ihrem eigenen Versagen zu stellen? Derselben Kirchenzeitung lesen wir den Aufruf des Generalsekretariates, wir möchten zusammentragen alles, was wir wissen über die Verfolgung der Kirche im Dritten Reich, über Priester und Laien, die eingekerkert, bedrängt wurden, über die Einflussnahme, Behinderung kirchlicher Organisationen, Schulen, Vereine und so weiter. Kein Wort darüber, dass auf weite Strecken die Amtskirche im Jahre 33 zumindest versagt hat und moralisch Hitler und seinem Regime den Weg geebnet hat. Kein Wort darüber, man möchte auch das melden, wo Männer sich gegen diesen Staat und gegen diesen Diktator und gegen den Krieg gestellt haben und dafür hingerichtet worden sind. Ein Pater Delp und ein Dr. Franz Josef Metzger, um nur diese beiden zu nennen, haben den Widerstand geleistet, ohne die Kirche, ja sogar gegen Kirche. Und wenn der Bischof des Dr. Metzger, dem Anwalt von Dr. Metzger, einen Brief schreibt, der im Dokument erhalten ist, und dort etwa sinngemäß schreibt, man möchte doch diesen idealistischen, allen Realitäten fernen Mann begreifen, auch wenn er ein politisches Verbrechen begangen hätte, indem er nämlich sich gegen diesen ungerechten Krieg aussprach, man möchte ihn nicht hinrichten, sondern ihm Bewährung an der französischen Front geben. Solange, meine andächtigen Christen, nicht auch das geschrieben und gesagt wird, in vollkommener Wahrhaftigkeit, und die Kirche sich wirklich zu dem macht, was sie sein sollte, die Amtskirche zur Kirche der Armen, der Wahrhaftigen, die sich nicht einlässt mit den Methoden dieser Welt, sondern die demütig bekennt, wie es doch im Grunde auch all diejenigen, die da schreiben, bei der Messe bekennen, durch meine Schuld, einmal ganz klar sagen, ja, hier liegt auf der einen Seite heroisches Verhalten, einzelner, heroisches Verhalten, sage es noch einmal, auf der anderen Seite aber ebenso erbärmliches Versagen, nicht aus Bosheit, aber aus Instinktlosigkeit. Warum? Weil man immer noch auf den Podest sich sieht und nicht den Mut hat und die Demut hat, herunterzusteigen in die Welt der Armen, der Wahrhaftigen, die es nicht nötig haben, sich an weltliche Institutionen zu halten. Macht es uns nicht traurig, wenn wir gestern und heute in der Zeitung lesen müssen, dass das Generalvikariat in Freiburg im Breisgau den Geistlichen des Dekanates Konstanz verboten hat, an den Hussfeiern teilzunehmen? Fürchtet man sich auch da etwa, sich der Wahrheit zu konfrontieren, die nun einmal so lautet, dass man Johann Hus, dem Reformator aus Prag, der den Finger gelegt hat auf die Kirche, die nicht mehr die Kirche der Armen war, dem man freies Geleit zugewiesen hatte des Konstanz und der trotz dieses Versprechens durch Kaiser Sigismund eingekerkert, im Spruch der Kirche verurteilt und von der weltlichen Macht hingerichtet und verbrannt wurde? Fürchtet man sich, diesen grausigen geschichtlichen Tatsachen zu stellen, indem man einfach sagt, ihr dürft da nicht hingehen? Und angestehen Christen, da sehen wir heute und in unserer Vergangenheit Zeichen dafür, wie weit wir noch in unserem Denken, auch die Amtskirche, in ihrem Denken vielfach entfernt ist von der biblischen Wahrheit, von dem Wort Jesu, der die Armen selig preist. Jene Armen im Geiste, die kein kompliziertes und verschachteltes Denken anwenden, sondern die die Dinge nennen, wie sie sind. Und nicht, sich nicht verklausulieren und sich nicht verbergen hinter Worten, sondern die so leben und sagen, wie sie zu innerlich in ihrem Gewissen empfunden haben und beauftragt sind. Wir müssen am nächsten Sonntag fortfahren, ich sehe auf die Uhr, aber wir wollen uns heute schon sagen, dass wir und dass Sie und ich uns beileibe nicht ausnehmen aus dieser Kritik. Dass wir jetzt nur nicht der primitiven Meinung sind, aus der Kirche gehen, ja, so ist die Kirche und so war die Vergangenheit. Sondern dass wir ganz schlicht und einfach schon heute, ohne dass ich darauf hingewiesen habe, bei uns anfangen und uns fragen, ich bin ja auch Kirche. Wie weit bin ich denn einer von denen, die Fassade machen, die sich auch ihr Podestchen dahin gesetzt haben, auf das sie herauftreten, um mehr zu scheinen, als sie sind? Wie weit muss auch ich mich wieder diesem Heilruf des Herrn stellen und mich fragen, darf ich mir ehrlich sagen, dass ich auch zu denen gehöre, die hier selig gepriesen sind, jene Armen, einfach und schlicht denken, die sich nicht einfangen lassen durch Fassaden und durch Phasen, sondern die so leben, wie es dem Evangelium gemäß ist. Ein Wort von Paul Gautier hat mich nicht verlassen und es hat mir vielleicht in diesem einen Wort den rechten Sinn und das rechte Verständnis für das gegeben, was wir Fegfeuer nennen. Er schreibt, im Tode sind alle arm. Und das Fegfeuer ist dazu da, geistig arm zu machen. Nehmen Sie dieses wunderbare Wort euch einmal mit, dass das, was an uns, den Kindern Gottes, die in seiner Gnade sterben, noch unvollkommen sein können will, dass das der Mangel an geistiger Armut ist. Und was hier nicht geschehen konnte in unserem Leben, das muss nun am Läuterungsort geschehen, denn letztlich kann nur der vollkommen arm gewordene in das Reich und die Herrschaft Gottes eingehen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.